Mein Name ist Nobody. Schon ein komischer Predigtitel, oder? Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, den man beim Lesen in der Bibel oft gar nicht so richtig wahrnimmt. Da liest man einfach mal schnell so drüber. Mir ging es jedenfalls so, dass ich an dieser Stelle im Römerbrief mal drüber gelesen habe. Kennt ihr Tertius? Römer 16, Vers 22, also im letzten Kapitel des Römerbriefes, da lesen wir: Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Über diesen Satz soll es gehen in der Predigt heute. Dieser Tertius, ich nehme es mal vorweg, ist ein Beispiel dafür, was aus einem Menschen unter dem Einfluss des Evangeliums werden kann. Und wir wollen uns so das im Einzelnen heute Morgen mal anschauen. Was passiert, wenn Gott seine Leute zurüstet? Und deshalb ist die Geschichte dieses Tertius, obwohl wir nicht so sehr viel über ihn wissen, eine Geschichte, die unmittelbar uns betrifft, jeden von uns. Mein Name ist Nobody. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. My Name is Nobody. Kinofilm zu meinen jung erwachsenen Jugendzeiten. Da sind wir damals auch ins Kino gegangen. Er wird ab und zu noch wiederholt. Ich glaube, vor kurzem kam er auch mal wieder. Ihr habt ihn so geliebt, diesen Film. Da kommt so einer daher geschlurft. So einer, der so armselig aussieht, als hätte er überhaupt nichts drauf. Der wird hoffnungslos unterschätzt und am Ende macht er alle fertig. Die Bösewichte im Kino, im Film natürlich. Also dieser Tertius ist so ein Nobody. Ich werde nachher noch ein bisschen näher darauf zu sprechen kommen. Wir erfahren erstaunlicherweise, dass er der Schreiber des Römerbriefes ist. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Komisch, wir dachten doch immer bisher, Paulus hat den Brief geschrieben. Ist auch nicht falsch. Also der Paulus hat diesen Römerbrief natürlich konzipiert, gedacht, diktiert. Aber der Tertius, das war ein Mitarbeiter von Paulus, der war sein Schreiber. Und dieser Tertius, der lässt es sich nicht nehmen, so am Ende dieses Briefes so seine Leser nochmal so zuzuwinken, ein paar Grußworte zu sagen. Es sind genau 13 Worte, also zumindest in der deutschen Übersetzung 13 Worte. Aber in diesen wenigen Worten steckt im Grunde alles drin, worauf es ankommt. Wenn wir so einen Brief schreiben oder Postkarten, macht man ja heute kaum noch, aber angenommen, wir würden das machen, dann schreibt man ja am Ende manchmal so, ich grüße euch in freudiger Erwartung, in Sehnsucht, in Liebe oder in Gesundheit, wie auch immer. Tertius schreibt ganz schlecht, ich grüße euch in dem Herrn. Mehr hat er nicht zu sagen, mehr will er scheinbar auch gar nicht sagen. Ich grüße euch als einer, der in dem Herrn ist, und ich grüße euch als Menschen, die ihr auch in dem Herrn seid. Also mit diesen drei Worten, in dem Herrn, macht dieser Tertius klar, worauf es ihm ankommt, in dem Herrn zu sein. Im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, am Krankenbett, wo auch immer, am Lebensende in dem Herrn zu sein. Ja, wir kennen ja aus dem Buch der Offenbarung diesen einen Vers, Offenbarung 14, Vers 13, selig sind, also zu beglückwünschen sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Also da schlägt so wirklich dieser Bogen bis in die Ewigkeit hinein. Dieser Tertius schlägt mit diesen Worten auch wirklich so einen Pflock ein. Es geht eben in erster Linie nicht darum, einen tollen Job zu haben. Das ist schön, wenn es so ist, aber hat nicht höchste Priorität. Es ist nicht das Wichtigste, im Wohlstand zu leben. Es ist nicht das Wichtigste, in voller Gesundheit zu sein. Alles sind wichtige Dinge, sind schöne Dinge, aber nicht Priorität 1. In dem Herrn. Das ist vom Maßstab der Bibel her, oder sagen wir ruhig vom Maßstab der Ewigkeit her, die entscheidende Ortsangabe. Und deshalb die Frage, was heißt eigentlich, in dem Herrn zu sein? Wir kennen ja dieses hohe priesterliche Gebet, das Jesus ziemlich nah vor seiner Kreuzigung betet, wo er sehr intime Sätze wechselt, Bitten äußert zu seinem Vater. Ich lese uns eine kurze Passage daraus vor, wo das deutlich wird, was es bedeutet, in dem Herrn zu sein. Da bittet Jesus: Ich bitte aber nicht allein für sie, also seine Jünger, seine 12 Apostel, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also damit sind wir gemeint. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also habt ihr darauf geachtet, dieses wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, ich in ihnen. Das spielt in diesem ganzen hohepriesterlichen Gebet, wird immer wieder so durchgespielt in verschiedenen Variationen. Aber wir merken, das sind so feste Knoten an einem Seil, das uns mit Christus verbindet, dass Christus mit dem Vater dann eben auch verbindet und wir mit dem Vater verbunden sind und gleichzeitig sind wir untereinander verbunden. Alles Knoten an einem Seil. In der Guten Nachricht-Übersetzung heißt dieser Vers: Ich, Tertius, habe diesen Brief geschrieben und grüße euch als einer, der mit euch durch den Herrn verbunden ist. Das heißt es, genau das heißt es, in dem Herrn zu sein. Der Schweizer Theologe Karl Barth, ist ja kein Unbekannter, der hat es einmal so formuliert: In dem Herrn, das ist wie ein großes Haus, in dem man leben darf, beschützt von diesem Herrn, umgeben von den Schwestern und Brüdern, umgeben vom Geist Christi, regiert von dort, in Christus sein, das heißt im Haus des Glaubens an den einen Herrn leben. Soweit Karl Barth. Ich finde das eine schöne, griffige Beschreibung. Also ich grüße euch in dem Herrn heißt, ich grüße euch aus diesem Haus des Glaubens und ich grüße euch als meine Mitbewohner in diesem Haus. Das ist schön. Was für Konsequenzen hat es jetzt, wenn ein Mensch in dem Herrn ist, so wie es dieser Tertius von sich sagt? Das erste ist, wer in dem Herrn ist, der ist wer. Tertius, wie gesagt, ein absoluter Nobody, so wie dieser in dem Film ein Nobody war. Nicht nur, dass wir wenig über diesen Tertius wissen, sondern auch sein Name ist eigentlich gar kein richtiger Name. Tertius ist lateinisch und heißt schlicht und einfach der Dritte. Nichts anderes als der Dritte, ein typischer Sklavenname in der damaligen Zeit. Wir wissen nicht, wer ihm diesen Namen verpasst hat. Eltern können ja auch manchmal ziemlich grausam sein bei der Namensvergabe. Aber dieser Sklavenherr hat sich keine Gedanken darüber gemacht, welchen Namen er jetzt seinen Sklaven geben könnte. Der hat sie einfach durchnummeriert. Primus der Erste, Secundus der Zweite, Tertius der Dritte und so weiter. Das war bei Sklaven tatsächlich so üblich. Also Tertius war noch nicht mal der Erste, er war der Dritte. Und die Sklaven wussten dann auch, wer gemeint ist. Also Primus fegt den Hof, Secundus mistet den Stall auf, Tertius ab in die Küche. Also eher Werkzeug denn Mensch. Austauschbar, ausnutzbar, bei Nichtgefallen fortjagbar. Das war die Situation. Ich möchte versuchen, dass wir uns mal ein bisschen mehr in diese Situation eines Tertius und in die Situation der damaligen Zeit hineinzuversetzen. Im Römischen Reich war Sklaventum gang und gäbe. Überhaupt die meisten der großen Hochkulturen, ob das jetzt die Hochkultur Mesopotamiens oder Ägyptens oder Griechenlands oder auch des Römischen Reiches waren, alle diese Hochkulturen wären ohne Sklaverei gar nicht denkbar gewesen. Das, was wir so an Prachtbauten so bewundern, denken wir an die Pyramiden. Aber da haben sich tausende Sklaven geschunden, in der Gluthitze Tonnensteine zu bewegen und hochzutürmen, damit dafür einen Ramses oder wen auch immer da ein Grab gebaut wird. Also Sklaventum war gang und gäbe, hat sich niemand was gedacht. Auch zur Zeit des Apostels Paulus, also als dieser Römerbrief entstanden war, war die Gesellschaft eine Sklavenhaltergesellschaft im Römischen Reich. Sklaverei war nicht verpönt, war legal, war ein Privileg der reichen Leute. So wie wir heute eine Luxuskarosse vor unserem Haus parken möchten, so war eben der Sklave damals sozusagen Prestigeobjekt. Kostete ja auch was, Sklave kostet so viel wie heute ein Kleinwagen umgerechnet. Man sagt, dass zur Hochzeit des Römischen Reichs, also Hochzeit, bisschen Anführungszeichen, des Römischen Reichs, 30% der Bevölkerung Sklaven waren. In der Stadt Rom, sagt man, gab es Zeiten, in denen das 20-fache der normalen Bevölkerung an Sklaven dort lebte. Und die machten die Arbeit natürlich in allen Lebensbereichen, damit die Herrschaften einfach mehr Zeit bekamen für Muße, für Freizeit, für die schönen Künste. Die schönen Künste, das war auf die Jagd gehen, das war Musik, das war Philosophie und so weiter. Und nach römischem Recht, das ja so einen Vorbildcharakter ja in der damaligen Zeit hatte und auch bis heute nach wie vor hat, das römische Recht hat ein sehr hohes Ansehen, im römischen Recht war der Sklave keine Person, der war eine Sache. Es gab kein Personenrecht als Sklave. Sklaven konnten wie Ware gehandelt werden. Sie gehörten ihren Herren und die durften frei entscheiden über Freilassung, über Leben und Tod im Grunde. Das war die Position eines Tertius als Sklave damals. Es ist mal interessant, wenn wir dann nochmal so weiter zurückdenken, nochmal 1000 Jahre zurück, als das Volk Israel in der Gefangenschaft Ägyptens war. Da haben sie ja auch Sklavenarbeit verrichtet. Und dann wurden sie befreit aus der Sklaverei und haben dann am Sinai ja nicht nur die 10 Gebote bekommen, sie haben ja auch sehr umfangreiche Gesetzeswerke und Vorschriften bekommen. Und unter anderem wurde da auch das Sklavenrecht geregelt. Und da war es vollkommen klar, für einen Sklaven gilt das Personenrecht. Ich will das nur mal so als Unterschied so ein bisschen auch nochmal rausarbeiten. Also Sklaven waren im Judentum nicht Sache, sondern Person. Sie durften am Sabbat noch nicht mal arbeiten, nur in Ausnahmefällen. Jeder Sklave musste nach 7 Jahren freigelassen werden. Und wenn er freigelassen wurde, musste er ein Ausstattungspaket bekommen, damit er versorgt ist erstmal für die Übergangszeit. Also wenn man sich so im 2. und 3. Mosebuch diese vielen, vielen Gesetze und Vorschriften so anschaut, da merkt man, dass es eigentlich gar nicht so sehr nur Gesetze und lastvolle Vorschriften sind, sondern dass es sich um kostbares Recht handelt. Da geht es um Tagelöhnerrecht, um Ausländerrecht, Asylrecht, Fremdlingsrecht, Witwenrecht, Sozialrecht, Wirtschaftsrecht. Also was heißt hier schon gesetzlich? Bei dem Rechtsniveau der Tora, wenn wir das mal so genau anschauen, da könnte sich manches westliche Land noch eine Scheibe abschneiden. Und ich finde es bemerkenswert, mich hat es immer wieder auch beschäftigt, wie geht Jesus eigentlich mit dieser Situation der Gewaltherrschaft und auch des Sklaventums in seinem Umfeld um? Im Römischen Reich, wie gesagt, da war Sklavenhaltung normal. Und Jesus begegnete ja jeden Tag Leuten, die unter dieser Gewaltherrschaft gelitten haben. Auch Sklaven begegnete er. Und wie ging Jesus damit um? Mir ist dann nochmal so ein Vers so aufgefallen, den habe ich nochmal rausgeschrieben, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ihr wisst, die Herrscher unterdrücken ihre Völker. Das sagt er zu seinen Jüngern, ihr wisst, die Herrscher unterdrücken ihre Völker. Und die Mächtigen missbrauchen ihre Macht über die Menschen. Und jetzt kommt aber im 2. Satz da nicht. Deshalb lasst uns aufstehen gegen dieses Unterdrückungsregime und kämpfen auch für die Abschaffung der Sklaverei. Nein, Jesus sagt dann, bei euch aber soll es nicht so sein. Bei euch soll es nicht so sein. Ich finde das bemerkenswert, wo er da sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer aller Diener. Die ersten Christen haben ja das vorbildlich gelebt in den in den Gemeinden, in den ersten Gemeinden, in denen ja nun wirklich alle Gesellschaftsschichten vertreten waren. Da gab es Stinkreiche, da gab es Bettelarme, da gab es Herren, da gab es Sklaven, da gab es unterschiedliche Migrationsgeschichten auch. Von unterschiedlichen Ländern waren die Leute da zusammen. Und der Paulus schreibt das ja auch an einer anderen Stelle nochmal. Er schreibt, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Frei, nicht Mann oder Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Und da haben wir es jetzt. Wir sind eins in dem Herrn. Und in diesem Brief gebraucht dieser Tertius, also diese menschgewordene Nummer, das Wort Ich. Ich grüße euch. Nicht das Sklave, nicht das Handelsobjekt Tertius, nicht die Nummer 3, sondern Ich. Tertius grüßt als Persönlichkeit. Der Römerbrief hat 432 Paulusverse und diesen einen Tertiusvers. Aber in diesem Tertiusvers wird so eine ganze Lebensgeschichte im Grunde erzählt. Da erzählt eine Nummer 3, wie sie durch den Herrn zu Persönlichkeit geworden ist. Da geht es um Selbstachtung, da geht es um Würde, es geht um Selbstbewusstsein, das man in diesem Haus des Glaubens bekommt. Wer in dem Herrn ist, der muss sich nicht mehr schämen für das, was einmal war oder was er selbst auch einmal war, wo die Leute auf ihn herabgeschaut haben. Der kann sich einen aufrechten Gang leisten. Also wer in dem Herrn ist, der lernt Ich zu sagen. Ein zweites, wer in dem Herrn ist, der lernt etwas. Damit meine ich, wer in dem Herrn ist, der sieht zu, dass er aus seinen Begabungen und Talenten, die er mitbekommen hat, etwas macht. Dieser Tertius, der konnte lesen und schreiben. Das war durchaus nicht selbstverständlich damals, gerade nicht bei den Sklaven. Und das beeindruckt uns jetzt heute nicht mehr so sehr, aber in der damaligen Zeit war es überhaupt nicht üblich, dass die Normalbevölkerung durchgängig schreiben konnte. Das war durchaus auch bei der römischen Bevölkerung nicht normal oder nicht durchgängig vorhanden. Und Tertius konnte das jetzt tun. Der hatte ja keinen PC, so wie wir am PC sitzen und dann schreiben wir einen Text und dann lassen wir am Ende so eine Rechtschreibprüfung drüber laufen, wird alles automatisch korrigiert, die Absätze sind sauber geordnet, alles schön formatiert, Schriftbild super und am Ende kann man immer noch löschen, wenn es nicht passt. Nee, der hatte als Werkzeug, ja, hier ist es sichtbar auf dem Bild, einen Gänsekiel wahrscheinlich und ein Tintenfässchen und dann hatte er so Papyrusbögen. Schreiben war damals eine handwerkliche Kunst. Jetzt schaue ich mal Emil Ortwein an. Das war eine hohe handwerkliche Kunst. Und es war auch eine mühsame Angelegenheit. Vor allem, wenn es so lange Schriften abgefasst werden sollten. Und deshalb überließ man diese Arbeit gerne Sklaven. Gerade denen, die das gelernt hatten und man musste diese Tätigkeit lernen. Geschrieben wurde ja dieser Brief im ersten Jahrhundert nach Christus und da wurde auf Papyrus geschrieben und das ist keine so eine schöne glatte Oberfläche, wie wir so auf dem Papier das kennen. Das Schreiben auf Papyrus war gar nicht leicht. Es war so faserig von der Struktur her. Die Tinte konnte auf dem Papyrusbogen auch leicht verlaufen. Jedes Schriftzeichen musste sorgfältig geschrieben werden. Das war schwierig, das war anstrengend, langwierig. Für Paulus war es ein sehr, sehr wertvoller Dienst. Auch weil Paulus scheinbar mit seinen Augen ein bisschen Probleme hatte, aber es war ein schwieriger Dienst. Als der Brief fertig war, da hatte der Tertius sicher einige Papyrusbögen beschrieben. Die wurden dann am Ende so immer an den Rändern aneinander geklebt. So entstand eine lange Rolle, die wurde dann aufgewickelt, versiegelt und dann per Bundespost verschickt. Was wir als Christen hier lernen können, ist ja von Jesus lernen. Jesus war ja Rabbi. Jesus war Lehrer. Er wollte, dass seine Jünger, dass die Menschen etwas wissen, dass sie etwas lernen. Und unser Glaube ist ja immer auch ein Glaube, der der nach dem Verstehen fragt. Man muss in dem Herrn jetzt nicht zum Intellektuellen werden, aber wir sollen in dem Herrn immer Lernende bleiben, an uns arbeiten, was machen aus den Talenten, die uns gegeben sind. Also wer in dem Herrn ist, der lernt etwas, der ist aktiv, der geht nach vorne. Das war das Zweite. Und ein dritter und letzter Punkt. Was in dem Herrn geschieht, das wird etwas. Man muss sich das mal vorstellen, unter welchen Umständen der Tertius hier diesen Brief geschrieben hat. Das war ja nicht so, dass der Paulus ihn eines Tages zu sich gerufen hat und gesagt hat, du Tertius, setz dich mal bitte, ich habe dir was Wichtiges zu sagen. Wir schreiben jetzt den Römerbrief. Und das wird die bedeutendste Schrift unter allen bisherigen Schriften. Und dann erhebt sich Tertius und sagt, ja, ehrwürdiger Paulus, lass uns dieses epochale, heilsgeschichtliche Werk beginnen. Und dann taucht er seinen Gänsekiel in die Tintenfass. Nein, so war das nicht. Was war der Römerbrief? Der Römerbrief war eigentlich ein Gelegenheitsschreiben. Eher so nebenbei. Der Anlass des Römerbriefs ist eigentlich ein ganz schlichter. Der Paulus hatte seine missionarischen Aufgaben so im östlichen Mittelmeerraum für beendet betrachtet, hat ja viel Reisetätigkeit hinter sich gebracht. Und jetzt will er nach Spanien. Auf dem Weg dorthin will er aber die Gemeinde in Rom besuchen. Die kannte er noch nicht. Er kannte nur ganz wenige Personen in dieser Gemeinde und die wenigsten in Rom kannten Paulus. Und jetzt stellt sich der Paulus in diesem Brief den Römern vor, aber er bittet auch um Unterstützung, um Fürbitte, Gebetsunterstützung, aber auch um finanzielle Unterstützung. Ich meine, diese Reise nach Spanien kostet viel Geld und in den Gemeinden geht es immer auch um Geld, natürlich um Finanzen. In wenigen Wochen geht es bei uns auch um Finanzen, wenn wir unsere Gemeindeversammlung haben. Das ist normal. Unter Christen darf es auch ums Geld gehen. Aber ich will nur sagen, es war eigentlich ein recht banaler Anlass, dieses Schreiben. Und bei der Gelegenheit präsentiert Paulus so über 16 Kapitel seine theologischen Erkenntnisse und Ansichten. Das ist der Römerbrief. Ich weiß nicht, wie oft der Tertius sich beim Diktat überlegt hat, oh Mann, wie lang geht das Ding denn noch? Wie oft tränt denn ihm seine Augen? Wie oft ist ihm vielleicht der Kieler abgebrochen oder die Tinte getrocknet, was weiß ich? Was ich sagen will, ist, das Schreiben des Römerbriefes, das war für den Tertius eine ganz und gar unspektakuläre Angelegenheit. Das war ein monotoner Job. Hören, schreiben, korrigieren, hören, schreiben. Aber diese ganz schlichte, unspektakuläre Arbeit, dieser Dienst, der führte unter anderem dazu, dass ein Martin Luther im späten Mittelalter durch diesen Brief, durch diesen Römerbrief vor allen Dingen, das Evangelium neu für sich entdeckt hat. Und ja, die Reformation auf den Weg gebracht hat. Ohne Reformation würden wir hier auch als Baptisten heute nicht so da sitzen, wie wir heute hier sind. Also Gott hat mit diesen ehrenamtlichen Schreibstunden eines Tertius Geschichte gemacht. Der Tertius hat seine Geschichte gemacht. Gott hat Heilsgeschichte gemacht durch diesen Tertius. Und es ist schon auffallend, im Reich Gottes entstehen die ganz großen Geschichten oft aus den ganz kleinen Geschichten und den ganz kleinen, unscheinbaren Diensten. Der Tertius hat nichts mehr mitbekommen davon, was aus seinem Schreibjob einmal geworden ist. Und auch wir werden einmal wahrscheinlich nichts oder wenig mitbekommen, was aus unseren kleinen Diensten einmal wird, was aus der Kinderkirchenarbeit wird, wenn die Kinder hier nach unten gehen und unten sind, was aus den Kinderbibeltagen wird, was aus dem Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst wird, aus dem Frauenfrühstück wird, das wissen wir nicht. Wir alle haben überhaupt keine Ahnung, was Gott aus unserer Arbeit und unseren kleinen Diensten machen kann, wenn sie in dem Herrn geschehen. Und da, wo wir vielleicht stöhnen wegen Überlastung, wo wir vielleicht auch sagen, Mensch, jetzt mache ich schon seit so vielen Jahren diesen Job, ich habe nie ein Lob bekommen, keine Anerkennung, nichts. da wo wir vielleicht auch so wirklich an unsere Grenzen stoßen, da baut Gott sein Reich. Was in dem Herrn geschieht, da dürfen wir sicher sein, das wird etwas. Darauf dürfen wir vertrauen, auch wenn wir es einmal nicht mitbekommen. Dieser Tertius hat im Römerbrief hier einen Satz von Paulus diktiert bekommen, den will ich auch am Schluss nochmal erwähnen. Für mich ist es einer der mutmachendsten Verse in der Bibel. Gerade wenn du vielleicht auch in so einer Situation gerade drin bist, wo du sagst, ich fühle mich absolut jetzt gerade total kalt und matt und erschöpft und nicht wahrgenommen. Da sagt der Paulus in dem Römerbrief, Kapitel 4, Vers 17, Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Er ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Das klingt schon so ein bisschen philosophisch. Ein Sokrates hätte das vielleicht gar nicht besser formulieren können. Also das, was nicht ist bei dir, das rufe ich hervor, sagt Gott. In meiner englischen Bibel, die ich immer wieder auch bei mir dann nachschaue, wo ich nachschaue, da steht dann, He creates new things. Da ist einer kreativ. Er arbeitet in dir. Da erschafft er was. Da ist er schöpferisch aktiv. Gott in dir. Gott sagt, ich bin bereit, in deinem Leben Neues zu schaffen, damit du ein Segen für diese Welt sein kannst. Ich könnte es auch ohne dich, aber ich will es mit dir machen. Und wenn du sagst, Gott, bei mir ist nichts los, sagt Gott, bei mir ist eine Menge los. Und wenn du sagst, ich bin matt, ich bin erschöpft, sagt Gott, aber ich habe unerschöpfliche Kraft, ich bin voller Energie. Wenn du sagst, ich bin im Moment ziemlich kalt, ich fühle da nichts mehr, was in mir brennt, sagt Gott, und ich brenne in leidenschaftlicher Liebe für dich. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Das ist kein schöngeistiger Spruch, das ist kein philosophisches Wortspiel, sondern für Jesu Leute ist das eine Wahrheit. Eine Wahrheit, die in dem Leben des Tertius Wirklichkeit geworden ist. Es ist eine Wahrheit, die Gültigkeit hat für jeden von uns, für unsere Gemeinde, für mein Leben. Wer in dem Herrn ist, der ist wer? Der ist ein Lernender. Und was in dem Herrn geschieht, das wird etwas. Amen. Das, was uns gerade zugesungen worden ist von diesem Chor. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke und erhalte euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen eine gute, eine bewahrte Woche, eine gesegnete.